Hallo und willkommen zurück bei Tacheles. Liebe Zuschauer, heute ist der 15. Mai 2026 und das bedeutet, der 9. Mai 2026 ist schon lange hinter uns. Und da wir jetzt hier miteinander sprechen, bedeutet es, an diesem 9. Mai ist Gott sei Dank nichts Schlimmes passiert. Also wir schauen zurück auf die letzte Woche, auf den Feiertag in Russland und warum da Gott sei Dank nichts passiert ist. Naja, ob uns das Thomas sagen kann, das werden wir gleich sehen. Wie immer hier bei Tacheles, ich wünsche eine informative Unterhaltung bei der neuesten Ausgabe von Tacheles mit Ripper und Stein. So, und dann sage ich einen schönen guten Tag nach St. Petersburg, Ali Ben Karemsi, oder wie heißt der Mann mit der Wasserpfeife?
Ja, weiß ich auch nicht. Ich habe mich in der Zeit verschätzt, wie wir uns verabredet haben. Dachte, mach mir noch gemütlich eine Shisha, und dann sagst du, wir sind schon dran. Aber die ist auch fast fertig. Ich werde noch ab und zu mal dran ziehen, aber die geht auch zu Ende. Ja, es kommt davon, wenn man die Zeitumstellung nicht richtig betrechnet.
Jetzt sind wir ja da und warte mal, ganz kurz noch so am Anfang, Wasserpfeife, wie oft ziehst du dir die rein oder?
Du, wenn ich mal Lust und Zeit habe, ich habe jetzt eben mir ein paar Sachen in Ruhe durchgelesen und also wenn ich nicht schreiben muss, wenn ich die Hände frei habe, was lese oder auch mir irgendwas angucke, so was ich, Pressekonferenz, wenn ich weiß, ich habe eine Stunde, anderthalb, nicht viel zu tun, wo ich schreiben muss, wo ich die Hände frei habe, dann mache ich Pfeife und rauche das
Und
niemals.
hilf mir mal als Nichtraucher, ist das Tabak inhalieren oder ist es nur Geblubber?
Nee, das ist Tabak. Das ist, also Shisha ist, aromatisierter Tabak. Also ich habe hier, was ich, 20 Tabaksorten. Ich bin ausgerüstet wie eine Shisha-Bar. Und dann kannst du das zusammenmixen. Also was ich, das kann dann, hat alle möglichen Geschmacksrichtungen und dann mixe ich irgendwas Schickes zusammen und rauchst den in Ruhe.
Okay,
Ist für etwas Gemütliches. Also mache ich nicht oft. Mache ich nicht
Vanille,
oft
Rose,
ein.
Jagdung, alles Mögliche, was es da
Nee,
so gibt.
was habe ich hier alles? Was weiß ich? Apfel, Kiwi, Papaya, Vanille, Banane, also.
Und raucht man das auf Lunge oder ist das dann
Ja,
nur
natürlich.
Paffen oder so?
Nee, Shisha kannst du gar nicht puffen. Beim Rauchen ziehst du eine Zigarette, ziehst du erst im Mund und dann runter. Shisha wird durch komplett reingeatmet.
Okay.
Das darum ja, ist anders. Aber es schmeckt ab und zu mal gut. Wenn ich die Ruhe habe, dann mache ich mir das.
Okay. Und das ist dann nicht so, ist das mit Wasserkühlung oder wie ist das, weil das ja
Also
das war?
Kühlung, das Wasser ist im Grunde der Filter. Du ziehst den Rauch durch, der geht durch das Wasser und kommt dann zu dir.
Ist eine große Tradition, oder was heißt Tradition, kommt groß in Mode in Deutschland immer mehr. Es gibt Barbershop, Shisha-Bar, Handyladen. Barbershop, Shisha, Handyladen. Ja, und dann fragen, in welcher Stadt du bist.
Ah, nee, ich bin auf den Geschmack gekommen, bin ich im Iran vor 12 Jahren. Weil da kostet das gar nichts. Das ist, darum habe ich auch nie Lust, irgendwie in der Shisha-Bar was zu rauchen, auch in Russland nicht. Weil ich weiß, wie die Selbstkosten sind. Also so eine Shisha dir zu machen, das kostet dann, weiß ich was, an Tabak 50 Cent und dann nehmen die da, weiß ich, wie viel für die Shisha. Also die Selbstkosten sind absolut null. Und darum habe ich also irgendwie auch gar keinen Bock, in der Shisha-Bar eine zu rauchen, weil ich denke, das ist einfach nur Beschiss.
Weil das kostet ein Vermögen, oder? Was zahlst du da?
Ja, klar, das ist. Ich weiß nicht, was in Deutschland eine Shisha kostet, aber hier ist also, eigentlich bist du in der Regel bei 10 Euro dabei oder mehr. Bei
Okay.
einem Selbstkostenpreis von 50 Cent oder vielleicht 1 Euro, wenn es hochkommt, aber garantiert nicht.
Naja, was ist der Materialpreis von einer Pizza in der Pizzeria? Die sind da bei 1 Euro vielleicht, oder? Teig und Nudel und Teig, Käse, Soße, Belag.
Ja, da kommt ja noch Salami drauf und so, das ist schon mehr. Das ist schon mehr. Und
Ich kann
dann,
es verstehen. Ich kann es verstehen. Es ist
siehst
ja.
du, ich gönn's ja allen. Also, wenn die Leute, es ist ja auch nicht so, dass sich jeder eine Shisha kauft für die Bude. Das ist ja auch erstmal eine Investition. Und dann die Tabaks kauft und dann sich hinsetzt, das selbst mixt. Und dann ist es ja auch, man geht in die Bar und trinkt ein Bier oder einen Kaffee und hat mit Freunden die Shisha. Hat ja auch was Gemütliches.
Eben.
Aber mache ich ja auch manchmal. Aber eigentlich bin ich echt so, wenn ich da sitze und denke, ich, ist, nee, das ist reines Sponsoring. Aber gut, alles in Ordnung.
Letzte Frage dazu: Ist das verbreitet in Russland? Gibt es da
Ja,
auch viele Shisha-Bars oder ist das eher exotisch?
sehr viele. Also ganz viele, also auch nicht spezielle Shisha-Bars, sondern eben eine Bar und die haben auch Shisha. Also du kannst auch in irgendwas, was ich, Nachtclub, Disco, kannst du auch eine Shisha kriegen.
Wunderbar. Dann haben wir das Wichtigste
Ja,
geklärt. Thomas, ich
genau.
danke dir für
Können wir
diese
wieder Schluss
Woche.
machen für
Ich
heute?
danke dir für diese Woche. Sonst ist nichts passiert.
Das.
Das wäre schön. Guten Abend, meine Damen und Herren. Heute ist nichts passiert.
Ich
Wiedersehen.
meine, es ist ja auch eigentlich nicht viel passiert diese Woche, muss man ehrlich sagen. Ich meine, ich habe auch nicht viel geschrieben. Wir hatten ja auch noch Feiertage und jetzt habt ihr noch Feiertag. Habe ich auch gedacht, was soll ich mich hier am Donnerstag wundschreiben, wenn sowieso alle Männer auf Tour sind. Aber gut. Da war aber auch nicht viel los irgendwie.
Gott sei Dank. Zu dem, was nicht los war in Moskau, kommen wir nachher. Aber jetzt gehen wir erstmal auf den ersten Artikel. Und zwar gibt es wieder mal Ärger im Präsidentenpalast in Kiew oder halt im Umfeld von Selenskyj. Ist ganz was Neues, dass plötzlich Korruption in Kiew auftaucht. Ja, das ist
Und das
etwas.
und in Silenzis Umfeld, völlig überraschend.
Es ist absolut erschütternd. In unseren Medien auch wird es komplett, sind sie alle konsterniert. Der Herr Yermak ist da plötzlich jetzt ins Visier gekommen. Und erklären Sie doch mal, wer der Herr Yermak ist und in welcher Art und Weise das da jetzt aufgekommen ist.
Na gut, auch hier hilft wieder die Chronologie. Wir erinnern uns, im November, Anfang November kam dieser Mindic-Skandal raus. Da hat das NABU, also das Nationale Antikorruptionsbüro der Ukraine, eine Behörde, die Joe Biden als Vizepräsident gegründet hat und die nicht unter Kontrolle der ukrainischen Regierung steht, sondern unter der Kontrolle des Westens. Da gab es das ganze letzte Jahr schon Machtkämpfe, weil das NABU in Selenskys Umgebung gewühlt hat. Da hat der Selenskyj versucht, gegen das NABU mit dem Geheimdienst SBU vorzugehen. Letzten Sommer, wer sich erinnert, hat Selenskyj versucht, das NABU unter seine Kontrolle zu bringen. Da war der Aufschrei im Westen riesengroß. Da gab es auch gleich Proteste in der Ukraine, die haben sie auf die Straße gebracht, weil der Westen eben dieses Kontrollinstrument nicht verlieren will. Musste Selenskyj zurückrudern. So, und jetzt das schaukelt sich auf. Und jetzt im November hat das NABU dann Telefonmitschnitte, also nicht Telefon, sondern Gesprächsmitschnitte veröffentlicht. Die haben die Wohnung von dem Herrn Mindic verwanzt. Und Herr Mindic ist ein alter Freund von Selenskyj, noch aus seinen Zeiten als Schauspieler. Alter Freund und Geschäftspartner, der hat auch eine Firma, die heißt Firepoint. Das war in der vor Selenskys Präsidentschaft, war das eine Castingagentur, die für Selenskys Filmprojekte Leute gecastet hat. So, das ist Herr Mindic. Und in dessen Wohnung haben sie 1000 Stunden Gespräch aufgezeichnet, wo der
Tausend
Mindic mit
Stunden.
anderen Regierungsmitgliedern besprochen hat, wie man Geld klauen kann.
Tausend Stunden.
Ja. Aber es ist nur wenig veröffentlicht. Also, das ist so, weißt du, das ist jetzt, sie haben Selenskyj an den Eiern. Immer wenn er nicht gehorsam ist, kommt wieder was raus. Weil bei der Geschichte ging es damals im November darum, dass die ausgekaspert haben, wie man beim staatlichen Energiekonzern, Stromkonzern Energoatom, 100 Millionen Dollar klauen kann. Das waren europäische Hilfsgelder, waren bestimmt für die Reparatur des ukrainischen Stromnetzes. Und da haben sie sich 100 Dollar geklaut mit fingierten Rechnungen. Haben wir auch schon oft besprochen hier.
100 Millionen.
Ja. Und das wurde alles mitgezeichnet, aufgezeichnet vom NABU und dann wurde das genüsslich veröffentlicht Anfang November. Mindic selbst, Selenskys Kumpel, hat noch einen Tipp gekriegt. Er konnte im letzten Augenblick vor der Razzia aus der Ukraine fliehen. Tschernyschow, ein alter Selenskyj-Freund und ehemaliger Minister, der wurde verhaftet. Der ist jetzt, glaube ich, auf Kaution draußen unter Hausarrest. Und dann hat Selenskyj noch immer rumgezickt. Das war wahrscheinlich Trump damals, der das initiiert hat. Und dann haben die nochmal Druck gemacht, noch ein bisschen nachgelegt. Und dann kam eben raus, dass auch der Herr Yermak damit zu tun hat. Yermak war Selenskys Büroleiter, galt in der Ukraine im Grunde als mächtigster Mann. Viele meinten sogar, der wäre mächtiger als Selenskyj und würde in Wahrheit den Laden führen da. War so die graue Eminenz. Die Amerikaner mochten ihn gar nicht, der ist da furchtbar unbeliebt gewesen. Und dann haben sie eben da noch was über ihn veröffentlicht und dann musste Selenskyj ihn Ende November feuern. So, da ist noch mehr Sachen rausgekommen. Das ist auch rausgekommen, wie sie in der Wohnung von Mindic ausgekaspert haben mit dem Rustem Umarov, der ukrainischen Armee schlechte, untaugliche Schutzhelme und Schutzwesten zu liefern für viel Geld übers Verteidigungsministerium. Damals war Umarov Verteidigungsminister, heute ist er Chef des Nationalen Sicherheitsrats der Ukraine. Den haben sie bisher auch noch nicht hochgenommen, deswegen, der darf noch rumlaufen. So, aber Yermak war gefeuert. Und nun hat das NABU nachgelegt Anfang der Woche und hat neue Dinge veröffentlicht und hat dann auch gleich eine Razzia bei Yermak durchgeführt. Also die sind bei mir in die Bude, haben die Bude durchsucht
Und haben ihn mitgenommen, oder?
und haben ihn nicht sofort, aber erstmal unter Anklage gestellt. Da gab es auch schon die Verhandlung diese Woche. Und der ist jetzt tatsächlich zur Untersuchungshaft verurteilt worden. Also der sitzt jetzt in U-Haft. Kaution festgelegt auf 3 Millionen, etwas über 3 Millionen Dollar.
Weißt du, was mich wundert? Dass man dem keinen Tipp gegeben hat. Weil wenn der so eine große Nummer ist, dann müsste der doch auch seine Kanäle haben, damit man ihm da was steckt. So nach dem Motto, du, pass mal auf, geh mal lieber spazieren, wenn die kommen.
Das war eine spannende Nacht. Also das ist eine Sache, dass ich, wie gesagt, ich habe noch nicht, ich warte noch ein, zwei Tage ab. Ich wollte echt schnell eine Analyse schreiben, aber ich habe mich erstmal zurück. In der Nacht, als es passiert ist, war sehr lustig. Die erste Meldung, also es kam fast gleichzeitig, ein Abgeordneter der Rada hat eben gemeldet, oh, ne, bei Yamak ist Durchsuchung, das NABU ist eingeflogen. Und gleichzeitig war plötzlich in Kiew Chaos, weil das gesamte Regierungsviertel, also vor allem Selenskys Präsidentenpalast, wurde plötzlich von Sicherheitskräften abgeriegelt. Da war alles abgesperrt. Und da waren sie schon am Überlegen, an der Ukraine gab es dann so kurzzeitig sogar Gerüchte, ob da ein Putsch läuft oder sowas. Aber anscheinend hatte Selenskyj einfach Angst, dass das NABU auch bei ihm einfliegt und hat sich sein Präsidentenpalast schützen lassen. Also, war eine richtig wilde
Okay.
Nacht.
Wann genau war das? In welchem Datum?
Ich glaube, auf den Nacht auf Dienstag, glaube ich, müsste ich gucken.
Also diese Woche jetzt.
Naja, das war jetzt diese Woche.
Okay.
So. Und ja, jetzt ist der Yermak also verknackt. Was wirft man ihm vor? Es geht darum, dass wieder vier Herrschaften, einer davon ist der Tschernyschow war wieder dabei, den sie ja schon im November hops genommen haben. Der wird wohl genannt und eben auch Yermak. Und es soll auch Mindytsch sein und noch ein Vierter, der nicht namentlich genannt ist. Die vier haben eine Genossenschaft gegründet und sich ein paar Kilometer von Kiew weg am Fluss ein, so und so, ich weiß nicht, wie viele, ein paar hundert Hektar oder so, also ein riesen Grundstück gekauft und wollten da so ein Luxusanwesen hinbauen. Vier Luxusvillen und einen Gemeinschaftsraum, so mit Freizeit, Billard, Sauna, Schwimmbad und so weiter. Kosten, irgendwas bei Baukosten, irgendwas bei 12 Millionen. Aber sie haben nur 10% eingezahlt, tatsächlich, überwiesen, richtig ordentlich. Und den Rest haben sie in bar eingebracht. Und das offensichtlich mit falschen Dokumenten. Also das heißt, was sie gemacht haben, sie haben Geld gewaschen, nämlich die Gewinne aus der Geschichte von Energoatom im November haben sie gewaschen, legalisiert, indem sie sie mit falschen Papieren in dieses Bauprojekt reingesteckt haben, wo sie für sich Luxuswillen gebaut haben. So, Yermak war dabei, Tschernyschow war wohl dabei, Mindytsch war wohl dabei und der vierte, ja, der ist nicht genannt. Aber es
Vermutungen?
gibt so Gesprächsmitschnitte, wo davon gesprochen wird, das wäre ein Wowa.
Oh, jetzt wird's, das geht in Richtung Selenskyj, oder?
Und Wowa ist die Kurzform von Wladimir.
Okay.
So, nun ist das Problem, Selenskyj ist Präsident, der hat Immunität, den können Sie nicht anklagen. Aber es ist relativ eindeutig, dass es um ihn geht. So eindeutig, dass man das heute sogar am Donnerstag im Spiegel lesen konnte. Ich war ganz überrascht. Also von daher, ich meine, der Spiegel lenkt natürlich ab davon, aber er hat es immerhin erwähnt. Also es ist ganz interessant. Eine nette Geschichte mal wieder aus der Ukraine. Ja, mal gucken, wie es weitergeht. Also der Yermak sagt, er hat kein Geld für die Kaution. Er sucht, er hofft jetzt, dass Freunde ihm die Kaution erstmal bezahlen. Er würde dann rauskommen aus dem Knast mit Fußfessel. Und mit dem Verbot, seine Wahrsagerin zu benachrichtigen, zu kontaktieren. Der hat nämlich auch noch eine Wahrsagerin, wurde jetzt stündlich mitgeteilt, die ganz viel Einfluss auf Entscheidungen genommen hat, die er getroffen hat. Personalentscheidungen, politische Entscheidungen, hat er mal seine Wahrsagerin gefragt.
Was ist denn das für eine Geschichte?
Ja, das ist jetzt rausgekommen im Gerichtsverfahren. Er bestreitet das, aber die Staatsanwaltschaft hat das angeführt. Und die soll er nicht mehr kontaktieren dürfen, warum auch immer. Also der wird gerade auch richtig lächerlich gemacht.
Nebengeschichte, Interview von Tucker Carlson mit einer ehemaligen engen Mitarbeiterin aus dem Umfeld von Zelensky. Ich weiß nicht, ob sie seine eigene Sekretärin oder Assistentin war.
Die war die Pressesprecherin.
Eine Frau Mendel hat bei Tucker Carlson persönlich, also kein Zoom-Interview, sondern die war persönlich in Amerika. Weiß nicht, ob die da wohnt, aber auf jeden Fall war da in seiner Hütte und hat da ein Interview gegeben. Und das macht jetzt gerade die Runde, ist ein paar Tage alt, dieses Interview. Sie hat auf die Frage, ob er Kokain nimmt, gesagt, sie hat ihn nie persönlich das nehmen sehen, aber was sie weiß, ist, vor einem wichtigen Interview wurde er gebrieft, mehr oder weniger, weil er liest nichts, sondern er lässt sich alles sagen. Und dann ist er für 15 Minuten im Badezimmer verschwunden und kam total energized, hat sie gesagt. Also vollkommen energetisiert kam er zurück und hat über alles geredet. Da kann man jetzt eins und eins zusammenzählen, ob er sich da irgendwelche Aufputschmittel gegeben hat nur oder ob er wirklich tatsächlich zu Drogen gegriffen hat. Das
Jens
ist.
kommt aus dem Showbiz, das ist ein offenes Geheimnis, dass der schon in seiner Showkarriere Kokain genommen hat. Die Spur ist so dick. Also ich glaube, da müssen wir jetzt nicht drüber reden, ob das stimmt oder nicht. Ja, ist nicht wirklich neu.
Es scheint aber niemand zu stören. Er ist nach wie vor des Westens liebstes Kind.
Der Westen nehmen sie auch alle Koks.
Gibt es auch keine Beweise dafür. Nur weil
Außer dass
man
man
die
sie.
in Zug erwischt hat und nur weil die
Ja,
irgendwelche
gut, die
Dinge
Geschichte ist natürlich
versteckt
doof, aber
haben, weiß man nicht.
sie
Ne?
haben doch die Tests gemacht im Bundestag, da ist überall Koksspuren. Da gab es doch
Im
keine Unauffälligen
Bundestag, ja.
Koksspuren. Also.
Wo war das Toilette und so weiter?
Überall, überall. Alles, was sie getestet haben, überall war Koks.
Okay, aber das große Bild. Wievielte Korruptionsskandal ist es jetzt in den letzten 4 Jahren? Ich glaube,
Das kannst du auch nicht mehr erzählen.
eben. Und trotzdem am Nimbus von Zelensky kratzt es alles nicht.
Ja gut, wie gesagt, der Westen guckt ja weg. Also die Geschichte im November, die EU hat ja nicht geschimpft, dass ihr Geld geklaut wird.
Ist nicht
Da
ideal
kam ja
gelaufen.
nichts.
Originalton, wer hat's gesagt?
Ja, aber das ist ja älter.
Frau Lagarde, ja, ist nicht
Ja,
alles ideal gelaufen.
das ist ja älter. Das war ja schon 2019. Nein, aber die EU will das, kann sie auch nicht. Man stell dir vor, sie müssten jetzt in der EU sich hinstellen und sagen, ja, unser ganzes Geld ist an eine völlig korrupte Clique geflossen. Die Europäer, die Menschen in Europa, viele sind eh schon unzufrieden mit dem Geld, das in die Ukraine geht, anstatt in ihre Rente. Und jetzt sagen sie, jetzt müssen sie danach erzählen, das ist alles geklaut. Das wird nicht gut ankommen in Europa. Also darum guckt Europa weg. Und wie gesagt, bei der Mindestgeschichte, das habe ich ja auch bei Homeoffice jetzt, die sind am Dienstag, können wir nochmal wiederholen, haben wir auch bei Tachele schon. Biden hat, als er noch Vizepräsident unter Obama war, in der Ukraine ein Gesetz durchgedrückt, dass die Aufsichtsräte von Staatsfirmen mehrheitlich aus dem Westen kommen müssen. So, der Grund war offiziell, ja, Kampf gegen die Korruption. Das war der Vorwand. Tatsächlich geht es um die Kontrolle der Ukraine. Ne, wenn du die Staatsfirmen kontrollierst, das ist Rüstung und Gas, Energie, dann kontrollierst du das Land. Also, das sind alles Kontrollinstrumente. Und die hat Biden sich da in Gesetzeform schießen lassen. Und wie gesagt, Energoatom war ein oder ist ein Staatskonzern. Zum Kampf gegen die Korruption waren im Aufsichtsrat massenhaft westliche Experten und der Finanzchef war ein Deutscher. So, und der Finanzchef hätte jetzt einen Auftrag gehabt, gegen die Korruption zu kämpfen und das zu überprüfen. Trotzdem haben sie es geschafft, dem Laden 100 Millionen durch gefälschte Rechnungen zu klauen. Also jeder Supermarktbesitzer würde das merken, wenn der Mitarbeiter Rechnung einreicht und dafür keine Ware ins Lager kommen. Aber der will das nicht gemerkt haben, wie 100 Millionen verschwunden sind mit gefakten Rechnungen. Also da kannst du mir nicht erzählen, dass nicht im Westen irgendwo Geld zurückfließt und jemand die Hand aufhält. So dumm können die gar nicht sein, dass sie das alles nicht gesehen haben. So. Und von daher, das erklärt dann auch, warum die EU so schweigt. Einmal, weil es natürlich reputationsmäßig doof wäre, wenn sie den Menschen in Europa sagen müsste, das Geld ist alles in Korruption und versickert. Aber ich bin mir sicher, dass da in der EU die wichtigen Leute mitverdienen. Das müssen
Sonst,
jetzt nicht gerade die EU-Kommissare sein, das sind ja
ja.
wahrscheinlich auch nur Grußaugüste, aber sowas dahinter steht. Lobbyisten über Firmen, über Aufträge. Das wird verdient. Ukraine ist ein Riesengeschäft. So, und deshalb wird auch diese Sache jetzt nicht viel Wirbel machen, wahrscheinlich. Wobei aber eins klar ist, wie gesagt, ich weiß es noch immer nicht, ich habe nicht ganz begriffen, wer dahinter steckt. Also das NABU war ursprünglich Instrument der USA, und zwar der US-Demokraten. Jetzt sind die weg. Theoretisch ist das NABU so aufgebaut, dass es in der US-Botschaft in Kiew hängt, also müsste eigentlich Trump Durchgriff haben. Aber es gibt auch Meldungen, dass die US-Demokraten die Kontrolle teilweise der EU übergeben haben. Also ich weiß nicht ganz genau, wer das NABU lenkt. Oder ob es jetzt EU und USA beide sind, die da einflüstern. Ich weiß es nicht. Ist mir nicht ganz klar. Also aber irgendwer macht damit Druck auf Zelensky, weil natürlich, das zieht sich enger. Ne? Im November, Zelensky ist bester Kumpel und sein Büroleiter, der mächtigste Mann der Ukraine. Ob vor oder nach Zelensky war die Frage. So, und nun die Geschichte, wo also schon offen gesagt wird, da sind vier Villen, drei Leute kennen wir, einen nicht. Ja, wer könnte es wohl sein? Ja, also im Grunde ist es völlig klar, dass der vierte Zelensky ist. So, ja, es ist ganz klar, dass irgendwer Zelensky signaliert, wir haben dich an den Eiern. Es ist ganz klar, dass irgendwer von Zelensky ein bestimmtes Verhalten will und der Druck auf Zelensky macht. Und ich habe jetzt noch nicht ganz begriffen, ist das Trump, der von Zelensky ein anderes Verhalten will, oder ist es die EU? Aber Fakt ist, irgendwer macht Druck im Westen. Also das NABU ist der Westen, EU oder USA oder und oder USA, was weiß ich. Und irgendwer macht Druck auf Zelensky. Ich weiß noch nicht ganz genau, warum. Darum habe ich noch keine Analyse geschrieben. Guck mir das im Augenblick noch an. Aber das ist ganz eindeutig.
Ein, zwei Gedanken zu diesen permanenten Geld- und Edelmetalllieferungen in die Ukraine. Also wenn dann da irgendwas geliefert wird, kommt es auch oft in Cash und in Goldbarren. Wie ordnest du das ein? Weil die Kommentare, die ich dazu lese, ist, ey, das ist ganz klar, dass man hier Geld wäscht irgendwo. Wieso kann man das nicht überweisen? Jeder Privatmann wird bei 3000 Euro mittlerweile schon gefragt, wofür brauchst du das Geld überhaupt? Und hier werden hier tonnenweise Gelder in Form von
Gold.
Gold und Koffern voller Geld darüber geschafft.
Ja, natürlich wird das Geld, geht das irgendwo in dunkle Kanäle. Ob davon jetzt jemand sich Privatarmee bezahlt, was auch gesagt wird, oder ob das eben sonst wohin geht. Interessant ist zum Beispiel, dass der Geldtransport, von dem wir jetzt, mit dem das bekannt wurde, den sie in Ungarn hops genommen haben, unter Orbán noch,
Der von
wo,
Österreich kam, oder?
ja, der ging an, oh, wie heißt die Bank jetzt noch? Jetzt müsste ich natürlich das wissen, wie die Bank noch heißt. Das weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr. Das ist eine ukrainische staatliche Bank. Warte mal, muss ich mal nachgucken, dann kann ich auch den Namen sagen. Das kann sich nur um Stunden handeln. Wo ist denn das mit der Bank hier? Ach, Scheiße, hier auch nicht. Also auf jeden Fall, das war eine Bank, ich habe den Namen vergessen, und das war eine Staatsbank und die. An die sollte das Geld aus Österreich gehen. So, hier, Oschat Bank. Oschat Bank heißt die. Und jetzt ist der Witz zum Beispiel, dass die, dass eine der Leute, die jetzt wahrscheinlich für Yermak die Kaution bezahlen werden, ist eine Frau namens Tapanova, Vorname Rosa Tapanova.
Die irgendwie mit der Bank zusammenhängt.
Die ist Aufsichtsrat bei der Bank.
Ach, was für ein Zufall.
Die wird also genannt als eine von denen, die 3 Millionen beisteuern kann, dass ihr Mack zu Hause mit Fußfessel sitzen kann und nicht im Knast.
Vielleicht ging das sowieso auf ein Spesenkonto, also auf ein Kautionskonto. Falls mal was ist, dann können wir das von da abziehen.
Ja, gut, das war so viel Geld, was drüber gelaufen ist aus Österreich. Wie gesagt, weiß keiner genau, wofür es ist.
Wie
Es
viel waren das? 1,3 Milliarden?
weiß nicht, kann aber sein, ja,
Es waren
hier,
ja
ich glaube,
Dutzende
in diesen Jahren.
Geldtransporter, die alleine jeder ungefähr, wie viel Millionen war das bei dem von Öst?
Knapp an die 100, glaube ich.
Ja, also Gold im Wert von 30 Millionen, kann das
Ich glaube, der
sein?
größte Teil war Gold, dann noch Bargeld. Also auf jeden Fall, ja, es ging so 80, 100 Millionen war der Transport, den sie da eingecasht haben.
Okay. Und das, wenn du das 10, 12 Mal machst, dann,
Hast eine Milliarde voll.
ja.
Ja, klar. Also es sind unglaubliche Gelder, die bewegt werden und die EU will nichts sehen.
Ja, gehen Sie weiter, bitte.
Hier ist nichts.
Aber wehe, du
Also von daher,
zahlst
das ist. Ja, das ist
unfassbar.
eigentlich die einzige echte Meldung der Woche gewesen für mich, die wirklich große, diese Korruptionsgeschichte, weil das, da hängt irgendwas dran und das Problem ist, ich weiß nicht was.
Hat
Also
man ihm.
irgendwer macht Druck auf Selenskyj, irgendwer will von Selenskyj ein bestimmtes Verhalten, aber wer will welches Verhalten, ich kann es nicht erkennen
Wir
bisher.
haben es ja oft thematisiert, dass man ihn noch braucht für die Europäer, vor allem als Exit-Strategie, weil der böse Krieg, der böse Putin, sonst wäre alles super hier. Aber dass man Zelensky so langsam in den Regen stellt oder ihm zumindest den Mantel gereicht hat, ist das
Ja,
erkennbar langsam?
der ist angezählt. Wie gesagt, die Frage ist, sind es jetzt die Europäer oder ist es Trump? Es kann ja auch Trump sein, der Zelensky unter Druck setzen will, nach dem Motto, geh jetzt mal, sei mal Kompromissberater bei den Russen. Wir wissen es nicht. Also das ist der Punkt. Ich weiß, ich verstehe noch nicht ganz genau, wer jetzt im NABU das Sagen hat. EU oder USA. So, aber alles, was das NABU macht, ist aus dem Westen gelenkt. Das ist Fakt.
Okay, also die
Und das NABU
Nachricht.
geht gerade gegen Zelensky vor und zwar rund um ihn rum und inzwischen so deutlich, dass völlig klar ist, dass er damit zu tun hat. Und ja, aber sein Name wird noch nicht, aber es ist natürlich völlig klar.
Das ist also die Nachricht der Woche und dann kommen wir gleich zur Nicht-Nachricht der Woche. Ich erinnere mich, als wir letzte Woche gesprochen haben, so nach dem Motto 9. Mai. Wir haben aufgezeichnet, ich glaube, ein, zwei Tage vorher, 9. Mai im Hinblick auf die große Siegesfeier am Roten Platz, größter Feiertag in Russland, wie heißt das, die ewige Legion oder wie heißt das
Nee, das
ewige
ist was anderes.
Regiment?
Das ist jetzt alles, nicht alles durcheinander. Also es ist der Tag des Sieges. Und da gibt es viele Veranstaltungen. Es ist überall in Russland Militärparaden, die größten natürlich auf dem Roten Platz. Das ist das, was morgens läuft. Und dann gibt es den ganzen Tag Veranstaltungen überall. Und nachmittags gibt es das unsterbliche Regiment.
Ah ja, das ist an dem Tag zumindest, ne, ist
Ja, aber das
das
ist, wie gesagt, das
ja.
ist, und das ist eigentlich für mich immer noch das Beeindruckendste. Ich habe das in Petersburg, wie gesagt, gesehen. Und du musst dir jetzt vorstellen, die zentrale Straße in Petersburg, der Newski, Das ist eine Straße, die ist vierspurig in jede Richtung. Also richtig breit. Und diese Straße ist gesperrt und da ziehen die Menschen, die Petersburger, an den Leuten am Straßenrand vorbei und tragen die Bilder ihrer Vorfahren, die im Krieg waren, im Krieg gestorben sind.
Und das findet alles sehr schweigend statt. Also da gibt es keinen.
Ne, da ist nicht viel Musik, es ist auch nicht, also es ist jetzt keine Musik oder so, aber es ist jetzt auch nicht völlig still, man kann da sich unterhalten und so, das ist hier kein Thema, aber.
Ich habe den Matthias Brückers neulich gehört, der erzählt hat, dass er vor ein paar Jahren da dabei war bei diesen Feierlichkeiten. Und es war für ihn auch wirklich sehr, sehr beeindruckend, was er
Ja, ich sage
da.
auch warum.
Ja.
Weil du stehst da und jetzt darum sage ich, stellt euch mal diese Straße vor, insgesamt 8 Spuren, wo die Menschen eng gedrängt, Schulter an Schulter, und die vorbeilaufen. Und dieser riesige Wurm, dieser Wurmmensch, Menschen, zieht 2 Stunden an dir vorbei.
Und jeder hat ein Bild vor sich. Und jeder trägt
So
ein
viele.
Bild. Ja.
So viele hast du Teilnehmer und Tote gehabt. Und das ist jetzt nur Petersburg. Das ist also viel beeindruckender. Das gibt dir ein viel besseres Gefühl für das, was der Zweite Weltkrieg bedeutet hat, als jede blöde Doku. Weil du stehst da 1,5, 2 Stunden und siehst diese Masse Mensch an dir vorbeiziehen und jeder symbolisiert mindestens einen Tod. Und das ist nur eine Stadt.
Und es gibt 27 Millionen Opfer. Alleine auf sowjetischer
Ja.
Seite damals, ja.
Also das ist unglaublich beeindruckend. Das ist also wirklich eine Veranstaltung, da ist jo.
Und die westlichen Führer sind nicht in der Lage, Russland als Befreier zu nennen. Da gab es so kurz eine Situation bei der Bundespressekonferenz mit Florian Warwick, der die Herrschaften da oben auf dem Podium gefragt hat, warum denn die Politprominenz das nicht nennen kann, dass Russland quasi als Befreier im Zweiten Weltkrieg fungiert hat, das musst du dir reinziehen. Also wirklich da oben dieses Rumlamentieren um historische Fakten und auf gar keinen Fall darf Russland auch nur ansatzweise irgendwie
Irgendwas Positives
irgendwas
sagen.
Positives, selbst wenn es 80 Jahre her ist oder noch länger. Nein, das geht nicht. Und auch auf die Frage, ob er denn, der Sprecher da, das jetzt Russland nennen könnte und dann einfach nur schweigen. Also es ist echt, der Menschenschlag, der da oben sitzt, ist schon eindeutig linientreu. Das muss man auch erstmal hinkriegen, ne?
Ja, es ist, ich gucke mir das nur noch sehr ungern an, weil es ist ja nichts Neues mehr.
Ich mag das, wie Florian Warwick die Herrschaften da seziert. Einfach,
Ich mag das auch, aber es
das
ist
ist
irgendwie auch.
so herrlich offensichtlich, wie das. Die entlarven sich ja damit selber, weißt du?
Sie sind schon so entlarvt, dass es irgendwie schon fast wieder langweilig wird. Wie gesagt, der Punkt ist, ich sehe da noch Pressekonferenzen in Russland und die antworten auf Fragen. Die gehen denen nicht aus dem Weg. Die haben Argumente. Die Leute da, die haben keiner, das sind alles, das sind wirklich, das hat mir jemand sehr korrekt gesagt, es gibt in Europa keine Politik mehr, es gibt nur noch Aktivisten. Ideologisch komplett verstrahlt, voll auf Linie. Keine Argumente, du musst alles ganz fest glauben, und dann ansonsten nur noch Worthülse. Also,
Zum eigentlichen Geschehen, zum Nichtgeschehen, waren das die Abwehrmaßnahmen der Russen, die
nee.
die Ukrainer dann letztendlich daran gehindert haben, was zu machen. Was ist deine Analyse, dass da jetzt eben doch nichts
Das
eskaliert ist?
ist nicht meine Analyse, das ist inzwischen relativ klar bekannt. Also was ist passiert? Wir hatten es letzte Woche, ne? Die Ukraine hat, Zelensky hatte letzte Woche Montag gedroht, die Siegesparade am 9. Mai in Russland mit Drohnen anzugreifen. Da haben die Russen gesagt, das wäre keine gute Idee, weil dann würde Russland das Zentrum von Kiew mit massiven Raketenangriffen bedecken. Und das hat Russland sehr ernst gemeint. Russland hat daraufhin, Russland hat der Bevölkerung in Kiew gesagt, verlasst die Stadt zu eurer eigenen Sicherheit. Russland hat den westlichen Diplomaten gesagt, seht zu, dass ihr aus der Stadt kommt, weil eure Gebäude, eure Botschaften stehen oft neben Ministerien und so. Die kriegen was ab.
Ist
Ist
das
nicht zu
passiert?
retten.
Sind Menschen aus der Stadt
Ja,
raus auch? Ne?
lass mal ausreden. All diese Sachen waren und dann ging das hin und her. Und dann schon praktisch in der Nacht von Freitag auf Samstag, also unmittelbar vor dem Tag des Sieges, kam plötzlich Trump und hat verkündet, ja, also ich bin ganz, ganz happy, jetzt eine Waffenruhe von 3 Tagen zu verkünden zwischen Russland und der Ukraine. Selenskyj hat das dann auch sofort bestätigt, hat Trump gedankt für seine diplomatischen Bemühungen und hat dann, weil er wohl offensichtlich so stinkig war, dass er den Angriff nicht machen durfte, ne, wie gesagt, parallel dazu kam 2 Tage später diese Sache mit der Korruption, könnte durchaus Trump gewesen sein, der stinkig ist, sag auch gleich noch warum, So, also das heißt, Selenskyj hat sich wohl sehr angestellt, wollte nicht und hat dann also aus Prinzip noch ein Dekret rausgegeben, in dem er dann sagte, die Ukraine wird Russland die Parade erlauben und Moskau nicht angreifen.
Ach
So.
so, aus quasi, ich
Ja,
genehmige
so.
das.
Ja, ich, genau. Haben sie in Russland auch ein bisschen doof geguckt. Und dann, wie gesagt, und damit kannst du im Grunde, können wir jetzt, kannst du mal zeigen, wir müssen nicht groß durchgehen, aber kannst mal zeigen, den nächsten Artikel, Pressekonferenz. Weil was ist passiert? Am Samstagabend ist Putin dann vor die Presse getreten, hat das dann auch von seiner Seite nochmal bestätigt. Und dann ist die Chronologie plötzlich folgende, das kann man alles nachprüfen, haben wir darüber gesprochen, gab es auch die Meldungen. 29. April ruft Putin Trump an. So, die sprechen über Nahen Osten, Ukraine und da hat Putin auch gesagt, Waffenstillstand für den 9. Mai. Fand Trump gut. So, 4. Mai, Montag, kommt
Entschuldige,
Zelensky.
Zwischenfrage. Im Hinblick auf eventuelle Feindseligkeiten seitens der Ukraine. Dass
Das
man
war noch
da.
gar nicht gesagt. Lass mal,
Okay.
du unterbrichst manchmal zum falschen Zeitpunkt. Nochmal, 29. April Telefonat, Putin ruft Trump an.
Ja.
Da kommt das Thema. 4. Mai, Zelensky in Armenien sagt, ich greife die Parade an. EU steht daneben und sagt kein Wort. Dann kommt Russlands Warnung, wenn du das machst, knallt's richtig. Und dann kommt am 8. Mai nachts auf den 9. Mai Trump und sagt Waffenstillstand. Und Zelensky, ja, okay, danke Herr Trump für Ihre Bemühungen und ich erlaube jetzt die Parade. Und das hat Putin dann eben zusammengefasst. Jetzt der Punkt war der. Also Trump hat das tatsächlich durchgedrückt, dass das nicht passiert. Also der Waffenstillstand war Putins Idee. Trump fand die gut, hat die unterstützt. Und dann hat ja offensichtlich Zelensky das Ganze sabotieren wollen, mit Unterstützung der Europäer, weil von denen hat keiner was dazu gesagt. Die stand ja dabei, als Zelensky, ne? Der war ja in Armenien beim EU-Treffen, EU-Gipfel. Die fanden das alle völlig in Ordnung, haben nichts dazu gesagt. Und dann kam Trump vorbei, hat das Ganze gestoppt. Der hat aber was Vernünftiges gemacht.
Ich frage mich
Und
gerade, wie das in Brüssel angekommen ist. Der schöne Plan ist durcheinander gegangen.
ja, sicher nicht gut. Ich meine, aus Brüssel hörst du ja zu der Geschichte überhaupt keinen Kommentar. Und dann war noch was anderes. Trump hat nämlich auch verkündigt, in den 3 Tagen Waffenstillstand wird es auch einen Gefangenaustausch 1000 gegen 1000 geben. Nach allem, was ich gesehen habe, war das nicht. Putin hat auch gesagt, ja, wir haben eine Liste gegeben an Kiew, aber wir haben von Kiew nichts gehört. Also anscheinend hat Zelensky in seiner Wut den Gefangenenaustausch platzen lassen. Also seine eigenen Soldaten will er nicht nach Hause holen. Und kann man sich vorstellen, dass Trump vielleicht ein bisschen stinkig ist. Was dann wiederum erklären würde, warum das NABU 2 Tage später anfängt, irgendwas wieder Irmak rauszuholen, wo, ne, so. Könnte im Zusammenhang sein, ist jetzt Spekulation, aber es passt vom Datum. Es passt zeitlich gut zusammen. Was dafür sprechen würde, dass es von Trump kommt. Oder von der US-Regierung.
Ich weiß jetzt nicht, ob das sich logisch anhört, aber es fühlt sich so ein bisschen an, als wären die einzigen, die den Krieg weiter verlängern wollen, die Ukraine und die EU selber.
Ist ja
Und
ganz was Neues.
Putin und Trump so langsam sagen, kommen wir jetzt irgendwie zusammen?
Ja gut, wie gesagt, Trump, ich weiß nicht, was der will, weil der könnte das ja beenden. Trump könnte es morgen beenden. Trump ist ja immer noch Kriegspartei. Die USA liefern immer noch Aufklärungsdaten. Die USA verkaufen auch immer noch Waffen. Wenn Trump den Krieg wirklich beenden wollte, könnte er die Aufklärungsdaten nicht mehr liefern und den Europäern sagen, ich verkaufe euch zwar Waffen, aber Weitergabe an Ukraine ist verboten. Könnte er machen, macht er nicht. Also von daher, Trumps Rolle ist etwas undurchsichtig, aber gut, deine erste Aussage, dass die Einzigen, die den Krieg so richtig weitermachen wollen, ganz auf Teufel raus, kaum raus, Brüssel und Kiew sind, ja. Das ist nicht neu. Nochmal, die EU hat doch gerade erst 90 Milliarden Kredit aufgenommen oder nimmt ihn jetzt auf, um den Krieg 2 Jahre weiter zu finanzieren.
Nachdem Orban ja jetzt weggekegelt worden ist, kann man das jetzt.
Genau.
Wie war das im Radio? Die EU in seltsamer Einigkeit, auf einmal eine ganz neue Situation, wenn alle plötzlich am gleichen Strang ziehen. Es wurde im Radio richtig gefeiert, dass dieser böse, böse Orban jetzt plötzlich nicht mehr mit, da nicht mehr dagegen schießt.
Das wollen wir mal abwarten. Weil die EU jetzt ja sofort, die Kommission hat ja gleich nachgelegt und sagt, jetzt ist der richtige Moment. Ne? Und der Wadefuhl, da habe ich auch nicht drüber geschrieben, da war ich zu faul, mache ich aber auch nicht die Tage. Der Wadefuhl hat ja auch schon rausgehauen, jetzt seinen Plan, wie die EU aussehen soll, hat das also auch gelesen. Vetorecht muss weg, hat 6 Punkte genannt, das Vetorecht soll weg. Alle Kompetenzen nach Brüssel,
Also
sagt
wenn
Wadefuhl.
einer sagt, es ist keine gute Idee, dann spielt es keine Rolle mehr in Zukunft.
Richtig, so. Aber das Problem ist, da ist immer noch ein Herr Fizzo zum Beispiel. Und der Herr Fizzo hat gesagt, nö, das Vetorecht gebe ich nicht her.
Ja, aber Fico, Slowakei, richtig?
Ja.
Ein kleines Land im Vergleich zu Ungarn, größer, kleiner,
Also,
auch nicht so viel.
vielleicht ein bisschen kleiner, aber ist ja egal, hat ein Vetorecht. Sie können es ohne Slowakei nicht machen. Der Abschaffung des Vetorechts müssen alle Länder zustimmen.
Finden doch irgendeinen Trick.
Ja gut, dann ist die Frage, ob es andere machen. Also ich meine, die Frage ist ja auch, weiß ich, ne, finden das dann Zypern, Malta, Luxemburg toll? Kleine Staaten, die dann sofort untergehen würden. Die hätten keinerlei Macht mehr in der EU. Die werden Spielball. Ob die das so toll finden? Das Vetorecht hatte ja nicht zuletzt auch den Sinn, zu verhindern, dass die kleinen Staaten einfach übergangen werden von denen und dass die Großen die Macht übernehmen. Das war aber die Angst in der EU, dass so, ne, die Großen den Kleinen alles vorschreiben. Darum war die EU so auf Konsens aufgebaut. Darum gab es das Vetorecht. Und darum ist ja auch die Wahl zum Europaparlament so schwachsinnig, dass die Stimmen von den Leuten aus verschiedenen Ländern eben verschieden zählen. Also weiß ich, ne, die Leute von Malta, die Stimme eines Maltesen ist, glaube ich, das zehnfache Wert der Stimme eines Deutschen. Weil diese 3,5 Maltesen sonst gar keine Vertretung im EU-Parlament hätten. Und die Deutschen mit ihren 80 Millionen, ne, die würden es dominieren. Also die EU ist ja darauf gebaut, dass eben auch die kleinen Staaten nicht untergebuttert werden können. Ob die jetzt mitmachen und nicht die Abschaffung des Vetorechts mit Veto verhindern, das müssen wir erstmal abwarten. Also ob der Plan von von der Leyen so aufgeht und von Wadephul mal sehen.
Können wir nochmal zurückhüpfen zu der Pressekonferenz, weil es ging
Ja.
ja nicht nur eben jetzt um diesen 9. Mai, sondern es ging ja um konkrete Dinge wie China, USA, Irankrieg und so weiter. Was hast du denn da als Wichtigstes mitgenommen, was Putin da verkündet hat?
Ja, das Wichtigste war für mich alles das, was mit der Ukraine zu tun hatte. Also er hat auch beim Iran kritische Worte gefunden, auch in Richtung USA. Aber das Wichtigste war schon die Ukraine. Es ging eben auch noch bei einigen Fragen eben auch um China und Iran und so. Aber das war das wichtigste Thema, war schon EU und Ukraine. Beim Iran ging es eben darum, dass Putin gesagt hat, okay, die Streitpunkt ist ja das Uran, das angereicherte. Die USA wollen, dass es wegkommt. Und da hat Putin jetzt erzählt, den Vorschlag gemacht, okay, Russland könnte das Uran übernehmen vom Iran. Russland ist ein Freund vom Iran, das wäre, ne, also das ginge, da wäre das Vertrauen da. Außerdem baut Russland ja im Iran immer noch ein Atomkraftwerk. Und das war zuerst, fanden die Idee alle gut, sagt Putin, aber dann haben die USA sich anders überlegt, gesagt, nee, das geht nicht, das alles funktioniert nur, wenn das Uran zu uns in die USA kommt. Und da hat der Iran dann gesagt, ja, wisst ihr was, dann bleibt das im Land, da geht das auch nicht nach Russland. Also an solch, so, das hat Putin so von den Verhandlungen erzählt, eben, dass es da eben sehr schwierig ist, weil die USA eben ihre Position geändert haben. Zuerst war das in Ordnung und war man fast beim Ziel. Und dann haben die USA gesagt, nee, nee, so nicht. Dann hat der Iran gesagt, gut, dann ziehen wir unser Einverständnis auch zurück. Und damit ist der Graben dann tiefer gewesen als vorher. Also solche Sachen hat Putin erzählt. Aber gut, das war jetzt alles nicht wirklich, nicht so richtig revolutionär. Interessant waren eben wirklich die Geschichten mit der Ukraine. Ja, sonst war da eigentlich nicht viel. Also das war das Hauptthema. Der Rest war so nebenbei. War interessant in den Details, wie gesagt, ne, dass Putin da mal Einblick in die Iran-Verhandlungen gegeben hat, aber das war jetzt nicht revolutionär.
Wurde das als große Erleichterung aufgenommen, der 9. Mai, dass dann ein Durchatmen war, so nach dem Motto, ja, Gott sei Dank ist da jetzt nicht weiter eskaliert worden.
Ja, das wurde in Russland regelrecht erwartet. Also ich meine, der Witz ist, die Leute sind trotzdem hingegangen, die haben sich davon nicht abschrecken lassen, aber es wurde erwartet, dass da was passiert. Irgendwelche Provokationen, sei es Terroranschlag, Bombe, irgendwas wurde erwartet, ist nichts passiert. Also, und wie gesagt, der 9. Mai ist für die Russen immer noch, ja, eigentlich ist das wichtigste Volksfest des Jahres. Also es gibt ja so in Russland, ich sag mal, es gibt drei wirklich wichtige Feiertage. Das ist einmal Silvester. Das ist ja in Russland, ist ja Silvester und da fällt ja auch Weihnachten drauf. Also sie feiern ja auch an dem Tag Weihnachten mit Weihnachtsmann und Geschenken. Aber der Silvester ist ganz wichtig. So als Familientag. Das ist das eine. Das zweite, genauso wichtig, aber eben mehr als Volksfest, als Gedenkveranstaltung, ist der 9. Mai. Und dann kann man vielleicht noch als wichtigen, drittwichtigen Feiertag den 8. März nennen, also den Frauentag, der auch sehr groß begangen wird. Das sind so die wichtigsten Feiertage. Und der 9. Mai, wie gesagt, ist ganz oben dabei. Ist für Russland unglaublich wichtig, für die Menschen. Also das wäre, ja, wenn Kiew da draufgehauen hätte, das wäre übel gewesen. Hat Putin übrigens auch auf der Pressekonferenz gesagt, weil er hat ja erzählt, wie das gelaufen ist. Eben von das Einverständnis, also dass Trump das durchgedrückt hat, kam ja wirklich erst in der Nacht auf Samstag, auf den 9. Mai raus. Und da hat Putin auch gesagt, also ne, ganz hat er explizit die Staatschefs erwähnt, die gekommen sind und auch auf der Tribüne standen. Da waren ja einige aus den US-Staaten, ehemalige Sowjetrepublik. Und er sagte, das war sehr mutig, weil als die zugesagt haben zu kommen und nach Moskau gereist sind, wusste noch keiner, ob die Ukraine nicht doch angreifen wird. Die haben sich da also hingestellt oder zugesagt ohne zu wissen, was passiert. Und erst wirklich Stunden vor der Veranstaltung kam dann plötzlich, nee, passiert nichts.
Kann man das als jetzt erst recht so interpretieren? So nach dem Motto, wir
Das musst du
wissen.
die fragen. Also Putin hat einfach nur ganz neutral gesagt, diesen Mut dieser Menschen, dieser Staatschefs, den muss man einfach anerkennen.
Ja, aber ich meine, das ist ja ein politisches Zeichen, wenn man trotz der Gefahrensituation sagt, ich gehe da jetzt hin, ich will das nicht verpassen, ne?
Ja gut, ich musste jetzt die Leute fragen, was war das? Usbekistan und Kasachstan, der Präsident und so, musst du die fragen. Also ich will da nicht für die interpretieren. Es ist ja auch für die, die sind ja auch, haben ja auch viele Tote, weil es Sowjetrepubliken, die haben ja auch viele Tote gehabt. Auch für die ist das wichtig. Und ja, Putin hat aber auch gesagt, ja gut, ne, also es war jetzt keine Jubiläumsveranstaltung, gesagt, es war auch keiner eingeladen. Also er sagt, wir haben allen mitgeteilt, wir freuen uns, wenn ihr kommt, aber es ist kein Jubiläumsjahr, es gibt keine offizielle Einladung. Aber die Tür ist auf, wer kommen will, darf. Und dann sind eben einige gekommen. Trotz allem.
Mir ging es um die Unterstützung von Putin, weißt du, dass er eben auch im Ausland Unterstützer hat, die letztendlich auch darauf hinarbeiten wollen, dass das Thema jetzt irgendwann mal beendet wird. Verhandlungen ist das Stichwort, wie geht's weiter? Es muss doch irgendwann mal jetzt eine Lösung gefunden werden. Und beim
Ja.
Thema Verhandlungen kommt auch plötzlich ein Name eines Altkanzlers ins Spiel, nämlich von Herrn Schröder. Du greifst es in diesem Artikel auf, ob es jetzt eben Schröder richten soll, flapsig gesagt. Was ist denn da nicht der Anlass, sondern
Doch, der Anlass.
wer soll
Der
wann
Anlass.
mit wem
Der
verhandeln?
Anlass ist gut. Anlass ist gut.
Wer hat das ins Spiel gebracht, dass jetzt plötzlich der Name von Schröder hier gehandelt wird?
Putin in der gleichen Pressekonferenz.
Ah.
Er wurde nämlich gefragt, also auch wieder Reihenfolge. Letzte Woche gab es einige Erklärungen aus der EU. Die gibt es in letzter Zeit. Also zum Beispiel hat es der EU-Ratspräsident, dieser Costa, hat gesagt, die EU würde jetzt anfangen, jemanden auszusuchen, also der für die EU quasi mit Russland verhandeln kann. Also die EU will sich einen Beauftragten aussuchen. Und wir hören also auch aus diversen Ländern der EU, also Finnland ist inzwischen sehr für Verhandlungen, spricht immer wieder dafür, man müsste mit Russland mal reden. Obwohl Finnland ja ansonsten sehr antirussisch ist, aber irgendwie haben die wohl auch kalte Füße. Das waren die Meldungen letzte Woche und dann kam eben die Frage von einem Journalisten bei der Pressekonferenz, ja, jetzt haben wir diese Meldung gehört, was sagen Sie dazu und wer für Sie, Herr Putin, denn so ein geeigneter Gesprächspartner? Und da hat Putin gesagt, naja, also in jedem Fall, das kann ich vorlesen, warte mal, das können wir wörtlich nehmen. Wo hat er das gesagt? Runterscrollen. Wo war das? Wo war das? Wo war das? Also hier. Nein, war nicht. Wo hat das hier? Das war schon relativ am Ende. Ah ja, hier. Also er wurde gefragt, wer wäre Ihr Wunschkandidat für solche Verhandlungen? Und glauben Sie, dass es in Westeuropa noch vernünftige Politiker gibt, mit denen wir einen Dialog führen können? Putin sagt, persönlich würde ich den ehemaligen Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland, Herrn Schröder, bevorzugen. Aber ansonsten sollen die Europäer einen Anführer aussuchen, dem sie vertrauen und der keine Bosheiten über uns gesagt hat. Bitte schön, wir waren Verhandlungen gegenüber nie verschlossen. Niemals, nicht wir haben uns geweigert, sondern Sie.
Wen gibt es denn da noch, der nichts Böses über Russland gesagt
Das
hat?
ist der Punkt. So, also jetzt und so, aber wie gesagt, die Frage war ja von dir, wie kam diese Schröder-Diskussion plötzlich? Die kam daher. Das wurde in Deutschland natürlich sofort aufgenommen. Die deutsche Regierung findet das voll doof, die deutschen Medien sowieso und auch in Europa sagen alle, Schröder ist ja pro-russisch, geht nicht. Und dann haben sie eben in Deutschland angefangen, ne? Das wurde Steinmeier genannt, Merkel. Und das, ich habe in dem Artikel einfach mal reagiert auf das, was so an Spekulationen war, weil ein Steinmeier hat in Russland einen saumiesen Ruf. Der kann, also
Steinmeier, Maidan, hallo, wir haben neulich in der,
genau, genau.
wir haben doch in
Der
der
Steinmeier ist in
Homeoffice-Sendung.
Russland, ist, der ist in Russland verbrannt. Also, dass in Deutschland jemand meint, der Steinmeier könnte verhandeln. Die haben dann so gesagt, ja, der war ja mal zusammen mit Schröder da und da hat ja auch Russland Erfahrung gehabt. So, ja, aber und? Er
Das
hat es
war
ja
doch
verkackt.
der das brennende Streichholz ins Benzinfass geworfen hat beim Maidan 2014. Ja. Als der kam, dachten alle, juhu, und 2 Tage später ist das Ding explodiert.
Genau. Also, der ist im Grunde, das war ja der Zündfunke, an dem es danach aufgeschaukelt hat bis zum Krieg heute. Also Steinmeier ist einer der Schuldigen an dem, was da passiert. Das Blut an seinen Fingern. Ist jetzt für Russland nicht
Bei
der beste
Merkel würde ich
Geschäftsmann.
jetzt auch sagen, nicht die beste Wahl, nachdem sie dann ins gleiche Horn geblasen hat wie Hollande und Macron, die alle gesagt haben, Minsk. Minsk war eigentlich nur eine Zeitschinde-Aktion, damit die.
Nur Russland betrügen.
Genau, wir haben euch
Ja.
verarscht, hat sie gesagt, ja.
So, und jetzt ist die Frage, warum soll Russland jetzt, das ist übrigens Putin bei einer anderen Gelegenheit auch schon mal gesagt, oder war das auch bei der Pressekonferenz, müsste ich jetzt sogar nachlesen. Also er hat auch gesagt, Verhandlungen, wir wissen ja, was Verhandlungen sind, haben wir in Minsk ja erlebt. Sowas machen wir nicht nochmal. Also das heißt, Russland will sich nicht nochmal hinhalten lassen. Das wird jetzt, wenn jetzt Verhandlungen kommen, wird das viel konkreter. Und das ist das, weshalb die Deutschen, wenn sie meinen, Steinmeier und Merkel nennen zu können, da brauchen sie die nicht nennen. Also die sind verbrannt. Die haben Russland betrogen und Merkel hat es sogar offen gesagt. So, dass die noch irgendeine Autorität hat für Verhandlungen, kannst du vergessen. So, und dann, wie gesagt, du hast den Zusatz eben genau richtig rausgehört. Ne, es sollte jemand sein, der keine Bosheiten über Russland gesagt hat. Das ist auch nicht dumm von Putin, weil wenn da jemand verhandeln soll, der ernst, dann muss es ja jemand sein, der auch ernsthaft einen Frieden will. Ja, und dann kannst du ja, was ich so jetzt, ich übertreibe, einen Herrn Kiesewetter oder eine Frau Strack-Zimmermann nicht nehmen, weil die würden nicht, die wollen den Frieden verhindern. Und
Schwierig,
das
die
Gleiche
beiden.
gilt für Leute wie Merz und Kallas und wie sie alle heißen. Also das heißt, Putin will offensichtlich, wenn die Europäer schon verhandeln wollen, dass die jemanden schicken, der auch gezeigt hat, dass er ernsthaft an einem Frieden, an einem Ausgleich interessiert ist. Und dann wird die Personaldecke verdammt dünn.
Aber es gibt keine konkreten Planungen für irgendeine Art von Verhandlung, oder?
Nein, die
Also.
EU sagt, wir müssten jetzt mal anfangen, jemanden auszusuchen, der dann für uns sprechen könnte.
Okay, das ist erstmal, wir schieben das auf die lange Bank, ja.
Ja, gut, der Costa hat gesagt, es gibt jetzt, ist das heute auch schon wieder, weiß ich nicht, gibt jetzt in den Tagen irgendwie ein Treffen der EU-Außenminister und da wäre das aber Tagesordnung. Da fängt man mal an, darüber nachzudenken. So, nur wie gesagt, ich meine, ich glaube nicht, dass die Russen, wenn jetzt, also ich kann es mir nicht vorstellen, wenn jetzt die Europäer, was ich sagen, wir schicken Frau Merkel, dass die Russen die Gespräche ablehnen. Aber sie werden sehr wahrscheinlich sehr deutlich sagen, dass sie darin keinen Sinn sehen. Aber die Russen haben ja Gespräche nie abgelehnt. Das wurde in der Pressekonferenz wurde Putin auch gefragt. Ja, ne? Selenskyj hat ja nun wieder gesagt, man könnte ja sich mal treffen. Und so hat Putin gesagt, ja, wenn er sich treffen will, kann er nach Moskau kommen. Kein Thema, können wir hier reden. Er sagt, aber es macht keinen Sinn, dass wir uns irgendwo hinsetzen. Sagt er, ein Treffen mit Selenskyj macht Sinn. Ja, wenn die Unterhändler alles geklärt haben, dann können wir uns treffen zur Unterschrift. Wenn er vorher was will, treffen, dann kann er nach Moskau kommen. Punkt. Ja, also das, und darum ist die Frage jetzt, ich würde wünschen mir fast, dass die EU auf die Idee kommt, Merkel zu nominieren, weil ich bin echt neugierig, wie Russland reagieren würde. Würden sie das ablehnen oder würden sie sagen, ja gut, die kann ja kommen, aber glaubt nicht, dass wir das ernst
Ob die das machen würde.
nehmen? Das ist die nächste Frage. Sie hat ja inzwischen sehr deutlich mal wieder gesagt, wie scheiße sie Putin findet. Nachdem es früh ist, die könnten gut mündern. Die muss ja ihn auch richtig verarscht haben. Das hat Putin ja auch mal gesagt. Das waren sie echt zu naiv. Also, das ist eben sehr russisch. Die Russen versuchen immer noch irgendwie an das Gute zu glauben. Und das ist dann, also, wie
Vielleicht
gesagt,
hat
ich war
sie eben
damals
die
ja noch.
Nummer mit dem Hund nicht verziehen, weil da gab es doch ein Treffen, wo ein Hund da war und
Ein Labrador, ja.
so nach Motto, Putin wusste, wie sehr Merkel Hunde hasst oder wie allergisch die darauf reagiert.
Ja, da gibt es auch verschiedene Aussagen zu dem Treffen. Also egal, aber
Wie kann man von einem Labrador Angst haben, ganz ehrlich?
ja, wenn man Merkel heißt.
Ja, so.
Ja. Nein, aber der Punkt ist,
Oh Gott, ein Hund.
er hat vier Beine und Fell. Die kann mich aber besuchen kommen, Marco. Guten Tag, Marco. Nein, also wie gesagt, der Punkt ist, dass so eine Merkel eben einfach hier nicht ernst genommen würde. Also, und das Problem ist, das ist das, was ich auch immer gesagt habe. Damals war ich ja, wie gesagt, in Russland noch unbekannt. Also vor 22 kannte mich ja in Russland keiner. Aber ich habe den Russen dann, als ich bekannter wurde, 22, habe ich, wenn dann so Gespräche kamen mit Richtung, wo die einer noch Merkel irgendwie halbwegs gut fand, habe ich immer gesagt, die hat euch alle verarscht. Das haben die mir nicht glauben wollen, bis dann irgendwann Merkel Ende 22 oder war das 23, weiß ich, 22, selber gesagt hat, dass es Verarschung war. Aber die Russen haben bis zuletzt große Stücke
Das
aufrecht
war
gehalten.
später, das war später, 23, 24 sogar schon erst.
Also
Das ist
24 nicht,
noch nicht
ne?
so lange her, dass das mit Hollande und Macron und Merkel bekannt wurde, weil
Aber Mann, warte mal, stopp, 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 ich hab's im Artikel.
das hat ja wirklich alle vor den Kopf gestoßen und vor allem haben sich alle gewundert, warum geben die das dann zu? Wieso, wenn das so war, behaltet das doch für euch. Es ist doch. Bringt doch nichts mehr nachträglich da jetzt noch das bekannt zu machen.
Das war Brücken abreißen. Das war
Okay,
ganz klar
ja, okay.
das Einreißen von Brücken.
Okay, unter dem Gesichtspunkt ergibt es Sinn, ja.
Also, so, warte mal.
Also ich glaube, das war Ende, wenn 23, dann am Ende oder so. Ich erinnere mich, dass wir da noch gar nicht vor so langer Zeit drüber gesprochen haben. Wir haben jetzt schon Mitte 26 und in meiner Erinnerung ist es höchstens 3 Jahre her.
Ja, ich habe es jetzt gerade gefunden.
Trommelwirbel?
Ach, warte
Soll ich
mal.
hier einen Trommelwirbel einspielen?
Habe ich tatsächlich die Jahreszeit vergessen? Okay, also das heißt, das war im Dezember. Teteretä. Das war am 7. Dezember 22. Das ist der Ding.
7. Dezember 2022, doch schon wieder so lang her. Also
Ja,
sind es
wir werden
23,
alt, die Zeit rennt.
3,5 Jahre tatsächlich.
Ja.
Vielleicht, weil ich die Nachricht noch so präsent habe, weil mich das auch vor den Kopf gestoßen hat. So diese, wie sagt man da, Chuzpe, ne? So diese Unverfrorenheit, das einfach dann rauszuhauen. So nach dem Motto, wir haben euch verarscht und wir können jetzt auch offen zugeben, dass wir euch verarscht haben, weil es ist uns scheißegal, was ihr denkt. Ja.
Ja, nur das Problem ist ja, daran siehst du auch wieder, wie toll die westlichen Medien arbeiten, weil wer weiß das?
Also in der Konsequenz die wenigsten, natürlich.
Das weiß keiner. Das Interview hat es in der Zeit gegeben und es gab
Ja.
keine deutschen Medien, die diese Aussage aufgegriffen haben. Die haben
Oder
alle so
mal kritisch
getan, als wäre
hinterfragt hätten, ja, so, was heißt denn
das
das
nicht. Das
eigentlich,
hat
ja?
keiner thematisiert. Die haben alle so getan, als hätte es das nicht gegeben.
Lückenpresse ist das Stichwort.
Ja, klar. Das
Man
ist mit der
lügt nicht,
Lückenpresse.
aber man lässt halt einfach
Man lässt alles
das
weg, was die
Entscheidende
Leute
weg,
dann,
ja.
was die Leute beunruhigen könnte. Wie war das? Das könnte die Leute beunruhigen. Wird nicht berichtet. Es ist fantastisch. Und dann sitze ich hier und muss den Russen immer wieder in Interviews die Frage beantworten, ja, warum lassen die Deutschen das gefallen? Was sagen die Deutschen zu dieser Aussage von Merkel? Wie kommen die auf die Idee, die als Vermittlerin zu nennen? Ja, weil die Deutschen das gar nicht wissen. Aber das war dann eine deutsche Zeitung, ja. Aber dann wurde es ganz schnell vergraben. Also, es ist verrückt.
Wir leben genau in den interessanten Zeiten, die uns die Feinde wünschen. Aber wer ist denn
Absolut.
unser Feind eigentlich? Weil der Feind, den höre ich jetzt immer wieder im Radio, der Feind, wenn der Feind aufrüstet und Cyberabwehr gegenüber unseren Feind und so weiter, also die rhetorische Aufrüstung, die ist schon lange eins höher gegangen.
Ja,
Nicht jetzt
das
nur
ist auch
Waffen
fein.
und Unterstützung, sondern auch wirklich so nach Motto Eckart, du weißt schon, die Russen kommen
Aber
und so. Ja.
hast du das gesehen? Der Kiesewetter, wird ja der Artikel rauskommen bei Fokus, ne?
Was hat der gesagt? Dass er bereit
Der
ist,
hat.
dass wir bereit sind zu sterben für die
Nee,
Ukraine?
der ging noch härter. Der hat die Kapitulation Russlands gefordert.
Die
All in.
Kapitulation.
All in. Er hat sehr offen gesagt, Russland muss. Da hatten wir das nicht auf in der Sendung hier irgendwie mal vor ein, zwei, drei Wochen, als Kiesewetter in der Ukraine war und da mit den ganzen Terroristen zusammengesessen hat, die aus Russland geflohen sind, die Russland als Staat zerschlagen wollen, er das so toll fand. Das hat jetzt daraus einen Artikel gemacht, im Fokus hat er dann gesagt, ja, also Russland muss kapitulieren, die Völker müssen frei werden, und also nur Russland als Staat zerschlagen, das Russland muss kapitulieren. Russland muss wie Nazi-Deutschland zerschlagen werden. Und das muss über die Ukraine laufen und die Europäer müssen nicht so viel Angst haben, die müssen da endlich mal richtig ran.
Das ist halt leider die Denke, die von der europäischen und vor allem der deutschen Elite in die Bevölkerung reintröpfelt und das fruchtet. Also wenn du es dann
Merkt denn
irgendwo
da keiner,
hörst.
dass das ist doch 1 zu 1, sorry, das ist doch 1 zu 1 1941.
Was meinst du, 1941?
Ja, oder von mir aus noch. Ja, 1941.
Also kurz
So,
bevor.
nee, nicht kurz zuvor, sondern am Tag. Die Sowjetunion muss zerschlagen werden, die Bedrohung im Osten. Wir müssen jetzt präventiv vorgehen.
Wann ging Unternehmen Barbarossa los? Das war nicht der 1. Januar 1941, oder? Das
Das
war
war der
irgendwann
22. Juni.
Juni, gell? Mhm.
1 zu 1, die merken es nicht. Also, dass ich das gelesen habe, das Interview, würde
Mhm,
den nicht Interview, Artikel, Artikel schreiben dürfen für den Fokus.
Wie ist es
Der Typ
denn?
muss einen an der Klatsche haben, ist
Ja,
unglaublich.
also hundertprozentig. Der hätte in jeder Zeit, in jedem Zeitalter hätte der ja wohl geschrien, egal welche Farbe die Uniform gehabt hätte. Das sind
Ja,
solche
nur hätte ich
Nutznießer.
meine, er ist Oberst, dann soll er sich freiwillig melden. Die Ukraine sucht händeringend freiwillig.
Genau. Gute Überleitung. Ich wollte gerade
Ja,
irgendwie,
genau, habe ich auch gerade
ich
gedacht.
wollte gerade
War gar
irgendwie,
nicht geplant.
wie sieht es denn aus mit dem Kampf gegen die Russen und wie weit sind die Ukrainer denn in ihrem heldenhaften Kampf schon? Wir lesen nämlich, dass alleine in diesem Jahr 80.000 Soldaten der ukrainischen Streitkräfte desertiert sind. Und da sind die Toten der ukrainischen Streitkräfte noch gar nicht drin in dieser Zahl. Das heißt, die Kampffähigkeit dieser Armeen sind noch geringer geworden. Ich weiß nicht, wie ein Mensch dann, der irgendwann mal als Oberst ja auch irgendwo was im Hirn haben muss, dass der dann zu solchen Schlussfolgerungen kommt, dass man mit genügend Waffen dann demnächst Russland zur Kapitulation zwingen kann.
Ja, der hat ja keinen. Also, naja.
Ja, ich meine, als Oberst musst du schon eins und eins zusammenziehen können. Als Idiot kommst du nicht an so eine Position. Aber Intellekt heißt ja noch nicht, ist nicht gleich Intellekt, ja, weißt du, was ich meine? Wenn
Ja, der soll
jemand.
da nach vorne. Der soll nach vorne. Also, wie gesagt, wir haben in der Ukraine gibt es jetzt über eine Viertelmillion Deserteure seit Beginn des Krieges und die Zahlen wachsen immer schneller.
Moment, seit 4 Jahren eine Viertelmillion und davon 80.000 jetzt
Genau,
im
die Zahlen wachsen
letzten
immer
halben
schneller.
Jahr
Ja.
fast. Ups. Das
Also, es
heißt,
ist.
in 4 Monaten, in 5 Monaten sind 2 Drittel aller Desertationen passiert seit den letzten 4 Jahren.
Also, im Grunde wurde schon im Oktober aus der Ukraine gemeldet, dass, wie gesagt, es gibt ja die Zahlen der Strafverfolgungsbehörden und so, dass da Radar kommen Zahlen, kann man zusammenrechnen. Schon im Oktober waren es 20.000 pro Monat und das scheint sich gehalten zu haben. Also ne, 4 Monate 2026, pro Monat 20.000 hast du 80.000. Das ist die Zahl, die laufen. Das sind also Zahlen, die in der Ukraine veröffentlicht werden. Und wie gesagt, insgesamt sind es 250.000. Also die Zahl wächst. Es waren früher nicht so viele.
Vielleicht liegt es daran, dass die ukrainischen Streitkräfte nicht mehr so ein Vertrauen in die Regierung haben. Ich habe dir neulich ein Video geschickt, das können wir jetzt nicht zeigen, aber vielleicht kannst du das kommentieren. Das war eine russische Armeeeinheit, die einen ukrainischen Panzer quasi aufgerieben hat und die haben festgestellt, dass der Panzer verschweißt war. Also die Luken, die sind ja normalerweise mit Hebeln dicht, die kann man dann von innen öffnen. Ich glaube, von außen gibt es keinen Griff. Oder zumindest weiß ich jetzt nicht, wie das technisch gelöst ist. Auf jeden Fall waren da Metallbügel an den Luken dran. Und die mussten dann mit Stemmeisen und schwerem Gerät, mussten die den Deckel aufmachen und konnten dadurch dann die ukrainische Besatzung rausholen. Und die sind halt in Gefangenschaft angekommen. Also jetzt überlege ich gerade, kannst du das irgendwie einordnen? Weil ich verstehe das nicht. Weil wenn ich in einem Panzer sitze, der ist eingeschweißt und die schicken mich Richtung russischer Front, dann fahre ich da nicht hin, wenn man mich hier
Wo willst du
gerade.
hin, wenn du zurückführst, wirst du erschossen?
Ja, wie willst du denn einen Panzer erschießen mit der Rakete dann, oder?
Klar. Das ist doch in der Ukraine seit Beginn des Krieges so. Früher waren es ja vor allem die Azov-Leute, die in der zweiten Reihe standen. Die haben das Kanonenfutter nach vorne geschickt und wer zurückgekommen ist, um sich zu fliehen, auf die haben sie geschossen von hinten. Du kannst mit dem Panzer nicht umdrehen.
Und aussteigen geht auch nicht mehr. Das heißt, du kannst auch nicht stehen bleiben. Also.
Nur nach vorne und bist im Grunde tot. Die wussten, sie sind tot. Sie fahren Richtung russische Linien und da kommen sie nicht wieder raus.
Dann hatten die noch Glück, dass die Russen sie nicht
Die hatten
abgeschossen haben.
Riesenglück. Klar hatten die Glück.
Okay, also ein Beispiel für die Moral in der russischen Armee und vor allem in die
In der
ein Einblick
ukrainischen,
in
wollte ich
die
jetzt gerade sagen.
Moral, Entschuldige, ein Einblick in die Moral der ukrainischen Führung. Ja.
Ja gut, auch die Armee, ich meine, wenn die Soldaten so zum Kampf zwingen muss, was soll da mal rauskommen? Ich meine, ich habe doch nur mit genug Kriegsgefangenen auch geredet, die haben mir das alle erzählt, die werden einfach irgendwo hingesetzt und nicht ausreichend bewaffnet, gar nichts. Wissen noch nicht wirklich, wo sie sind. Ich habe da in Kursk, ich war da mehrmals bei den Kriegsgefangenen in Kursk. Die haben mir das alle erzählt, diese Geschichte. Also das ist, wie gesagt, das hat mich jetzt das Video, das hat dich so berührt, mich nicht, weil das ist gut, jetzt haben sie Panzer zugeschmeißt, aber das Prinzip ist ja nicht neu, das kenne ich seit 4 Jahren aus der Ukraine.
Ich meine,
Wie
sowas habe ich
gesagt,
einfach noch
was sie
nie.
euch im Westen erzählen von der hochmotiviert kämpfenden Ukraine, sicher nicht.
Der heldenhafte Kampf und das Blut der
Ja, nee,
Ukraine und so
das sind ein
weiter.
paar durchgeknallte Nazi-Spinner in Azov-Bataillon und Ähnlichem, die sind hochmotiviert. Die große Mehrheit der Bevölkerung mag antirussisch sein, aber dass sie motiviert kämpft, kann man nicht erkennen. Und die Führung der Ukraine hat ihre Kinder in den Westen evakuiert, damit die nicht kämpfen müssen. So viel zur Hochmotivierung. Und ich erinnere mal daran. Ich weiß von, weil ich ja noch auch da vorne war, ich habe damals mehrere Söhne von führenden russischen Politikern oder Medienleuten kennengelernt, die freiwillig an der Front waren. Das durfte man dann nicht berichten, weil, ne, die waren, wären natürlich besonders gefährdet gewesen. Die haben da teilweise sogar falsche Namen gekriegt, damit die Ukrainer nicht wissen, wer da kämpft. Aber die, ja. So, jetzt mal gucken, in der Ukraine fallen mir da nicht so viele ein, die ihre eigenen, deren eigenen Söhne freiwillig in die Front gezogen
Ist
haben.
das das Echo?
Übrigens, ganz kurz, der Yermak, als der Yermak gefeuert wurde, ne, der Korruptionsmann, da hat er sich ja vor die Presse gestellt, jetzt geht er an die Front als Freiwilliger. Hat er das Maul noch aufgerissen.
Ist nicht
Nur
passiert.
ist er nie gegangen. Und jetzt
Aha.
hat er, und jetzt wurde er gefragt von Journalisten da im Gerichtssaal, was eigentlich mit ihrer Geschichte, dass sie in die Front wollten. Habe ich nie gesagt.
Dieser patriotische Eifer, klingt es vielleicht blöd, also dieser Wille, das eigene Land zu verteidigen, ist das das Echo von dem ewigen Regiment, dass man als Russe aufwächst mit jährlich 9. Mai Erinnerung an dieses Gräuel von damals und so nach dem Motto,
Sicher auch,
das darf nie
sicher
wieder
auch.
passieren?
Sicher auch, aber es ist auch ein Stück weit, wie gesagt, die Russen sind ja sehr heimatverbunden, also jetzt in ihrer Mehrheit. Die ist, wie gesagt, für die ist, ne, Napoleon war ja auch so dick. Ganz Europa ist da einmarschiert. Die napoleonische Armee hatte ja alles Mögliche dabei. Ganz Europa gegen Russland. Und dann 100 Jahre später Hitler nochmal. Jetzt sind wieder knapp 100 Jahre vergangen.
Haben es die Engländer nicht vor Napoleon auch schon mal versucht?
Nee, es gab nach Napoleon im 19. Jahrhundert gab es die Krimkriege. Aber dass England jetzt vor Napoleon, nee, England hat vor Napoleon sich mit Frankreich und Spanien gestritten,
Weil ich es
währenddessen.
in der Auflistung mal so gehört habe. Engländer, Napoleon, Hitler, alle haben es versucht, aber keiner hat es
Ja, also
geschafft.
die Engländer haben es versucht, wenn man so will, zweimal. Das erste Mal Krimkriege, also da haben sie versucht, da haben sie das Osmanische Reich unterstützt, das die Krim zurückholen wollte zu sich. Hat aber nicht so gut geklappt. Und das zweite Mal, das ist eine Sache, die man im westlichen Geschichtsbüchern gar nicht liest. Nach dem Ersten Weltkrieg kam ja in Russland, oder Sowjetunion, also Russland fiel auseinander, dann wollten die Sowjets die Macht übernehmen und dann gab es ja einen Bürgerkrieg zwischen den Roten und den Weißen, also Sowjets und den Zarentreuen. Hat sich jahrelang hingezogen. Was im Westen nicht berichtet wird, ist, bei dem Bürgerkrieg hat der Westen mitgekämpft. Da waren britische, französische und amerikanische Einheiten offiziell in Russland unterwegs und haben versucht, den Zaren wieder an die Macht zu bringen. Da gab es Expeditionskurs. Ich glaube, in Odessa saßen Franzosen. Ich meine, also ich kann es jetzt verwechseln, aber also in Odessa gab es solche Kämpfe. Es gab solche Kämpfe oben bei Murmansk, wenn ich richtig mich erinnere. Und ich glaube auch im Fernen Osten. Also
Also
von daher, das kann man auch als Versuch nehmen.
Russland war schon immer quasi, die anderen Länder waren immer neidisch auf das große
Russland
Reich,
ist zu
oder?
groß. Russland ist zu groß. Das ist der Punkt. Es stört jeden, der Weltmacht sein will, einfach aufgrund seiner Größe. Fing beim britischen Imperium an. Die hatten ja auch schon irgendwie Probleme. Das war nicht direkt mit den Russen, als die Briten Afghanistan nehmen wollten. Das war auch im 19. Jahrhundert. Das hat ja auch nicht so gut geklappt. Aber auch da ging das eben letztendlich auch schon um die Konfrontation. Ne? Damals Weltmacht Britannien gegen Russland. China war damals ja kaputt. Da war ja Opiumkriege. Das war ja damals nicht zu berücksichtigen. Auch im Zweiten Weltkrieg. China hatte den Bürgerkrieg. Das kam erst danach wieder hoch.
Und war ja auch militärisch und wirtschaftlich bei weitem nicht das, was es heute ist, ne?
Es war ja gar nichts. Es war nicht mal ein Land, das war ja zerrissen in Bürgerkriegen. Also China hatte die Opiumkriege, die Kaiser waren geschwächt. Dann gab es eine Revolution, eine Republik, die aber letztendlich fast eine US-Marionette war. Dann gab es eben den kommunistischen Aufstand von Mao. Dann gab es diese Jahre des Bürgerkriegs, da haben sich dann die Japaner noch reingemischt mit ihrer Invasion in den 30er Jahren.
Die
Und ich finde
Personalie Chiang
aber,
Kai-shek, wo gehört die rein da?
ja, Chiang Kai-shek war der Gegner, das war der Gegner von Mao, die haben sich bekämpft und Chiang Kai-shek hat den Krieg verloren und ist dann nach Taiwan geflohen,
Genau.
hat da seine Diktatur aufgebaut mit Unterstützung der USA. Das ist so hat Taiwan als Quasi-Staat angefangen. Das war Chiang Kai-shek.
Sind wir eigentlich auch ganz elegant gleich in den nächsten Artikel reingerutscht mit diesem geschichtlichen Ausflug? Wir kamen eigentlich jetzt von der geschichtlichen Einordnung, warum Russland so ein, quasi so ein, wie sagt man, Zankapfel ist, oder wie heißt das? Also warum immer wieder Stress in Russland oder mit Russland ist. Und jetzt sind wir auf China gekommen und auch da gibt es gerade irgendwie das große Scheinwerferlicht Richtung China, weil Mr. Trump persönlich hat sich Richtung China aufgemacht und zwar mit vielen Passagieren. 30 der wichtigsten CEOs der 30 größten Firmen auf der Welt oder gerade im amerikanischen Einflussbereich sind jetzt, während wir sprechen, in China. Am Dienstag, oder Mittwoch sind sie hingeflogen, geht bis Samstag, also heute, oder jetzt seien
Morgen,
Freitag auf,
also wie auch
also
immer.
ja, jetzt ist Samstag, werden alle das sehen.
Nee, die meisten, also Freitagabend schon. Gestern
Freitag,
oder nicht,
richtig,
Montagabend. Und
Freitagabend.
dann noch eure Premium-Kunden, die schon Donnerstagabend kommen.
Und jetzt ist natürlich, die ganze Welt guckt darauf hin, was passiert. Es gab wohlwollende Worte. Ich habe gestern ein paar Pressekonferenzen gesehen. Ich habe auch Bilder gesehen von der Autokolonne und so weiter. Jetzt natürlich, jetzt müssen wir das irgendwie einordnen. Zum einen die Personalien, die da mitfliegen, was das heißt. Und vor allem auch, ich glaube, der letzte, der Präsident, der da drüben war, war er selber, 2016 oder 17. Ist es
Ja,
jetzt,
Biden war, glaube ich, nicht da.
nee, Biden war nicht da. 10 Jahre ist her und das war Trump selber, habe ich vorhin gelesen.
Gut.
Also, your take on that. Was
Ja,
heißt es jetzt?
ich wollte das Thema gar nicht so gern behandeln, weil während wir hier Donnerstag aufzeichnen, läuft das noch. Wir wissen nicht viel. Also was haben wir? Vielleicht ist der interessante Teil dabei ist, dass Trump schon im April nach China fliegen wollte und das dann verschoben hat.
Da gab es ein paar Probleme mit dem Terminkalender, gell? Wegen dem Irankrieg, ja? War doch was, oder?
Ja, also das Problem wird ein anderes gewesen sein. Die Idee von Trump war anscheinend, dass er den Iran schnell besiegt. Venezuela hatte er schon. Und dann hat er China energiepolitisch an der kurzen Leine, weil Iran verkauft viel Öl nach China. Venezuela hat Öl nach China verkauft, hätte Trump als großer Sieger nach China fahren können und Bedingungen diktieren. Nach dem Motto, ich kann euch den Ölpreis so hochjagen, weil jetzt habe ich den Iran und Venezuela und mein eigenes Öl und so, was wollt ihr jetzt noch? Und das hat ja nicht geklappt und dann hat er seine Reise erstmal verschoben. So, nun ist er hingeflogen und ist handzahm. Aber wir müssen mal abwarten. Also ich will jetzt eigentlich dazu nicht viel sagen. Die haben die ganze weltpolitischen Themen. Wir haben so ein paar Erklärungen zwischendurch, aber das läuft doch bis Samstag. Also es ist eigentlich noch viel zu früh, darüber
Aber
viel zu
ich meine,
erzählen.
diese 30 Leute, der Elon Musk ist dabei. Wie heißt der von Google auch. Also es sind wirklich die größten Firmen, hat er alle die Chefs mitgenommen. Er hat es auch selber noch im Eingangsbriefing gesagt mit Xi. Er wollte nicht die zweite oder die dritte Reihe, sondern er hat wirklich nur die Top-Offiziellen mitgenommen, die Big Shots. Und ist es ein Pokerspiel, dass er sagt, guck mal, was für Trümpfe ich hier mitbringe? Oder denkst du, dass im Vorfeld vielleicht sogar schon Dinge gelaufen sind und dass dann jetzt der Deal perfekt gemacht wird?
Ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich will da echt abwarten, weil, also ich weiß nicht, was ein Elon Musk da will. Twitter ist nicht in China.
Ja, es geht ja um KI, es geht um die Nvidia-Chips, es geht um die ganze neue Ausrichtung der jetzigen Industrie da in Zukunft.
Ja, aber bei der KI sind sie Konkurrenten. Also ich wüsste nicht, wie Google oder Elon Musk mit den Chinesen bei KI zusammenarbeiten würden. Das kann ja um Chips gehen, das ist alles gut und schön. Also ich habe es noch nicht wirklich verstanden. Also ich kann das verstehen, wenn irgendwelche Industriefirmen, Apple, ne, iPhone-Produktion oder so kommen. Aber was jetzt die Hightech-Konzerne, da sollen die mit China nicht mal zusammenarbeiten? Ja, wenn die Amerikaner Huawei aus ihrem Markt gedrängt haben, den großen chinesischen Konzern. So, darum sage ich, es ist mir eigentlich zu früh. Ich wollte das abwarten, bis es vorbei ist. Jetzt haben wir das Thema drin. Wie gesagt, wir wissen nicht, wie was passiert. Die Vorgeschichte war interessant, dass Trump eben seine Reise ursprünglich erstmal verschoben hat, weil der Iran nicht so geklappt hat, wie er wollte. Aber was das jetzt alles bringt, frage mich das am Sonntag, Montag nochmal. Also es ist alles noch viel zu früh. Wir haben Donnerstag die
Werde
Sendung.
ich tun. Wir können es ja jetzt nur beobachten, zumindest was die Symbolik betrifft. Der große Bahnhof wurde eben nicht gemacht. Es gab zwar einen großen Empfang mit 300 Studenten, die da alle gewedelt haben, so ein paar Jubelperser halt eben, obwohl das klingt jetzt despektierlich, sagen wir mal einfach ein
Jubel Chinesen.
Jubelchinesen, aber Jubelperser ist ja eher für die Leute gedacht, die quasi der schlechten Sache zujubeln, ne, so. Also man hat ihn da schon irgendwie empfangen. Obama musste damals aus der Air Force One, aus der Ladeluke raussteigen, weil die Chinesen keine
Ne.
Treppe hingefahren haben.
Herr Obama, ne.
Obama, habe ich gesehen, war in China zwischen
Aber dass er jetzt auch
2008
gar
und
nicht, immer nicht
16.
hinten rauskommt.
Der ist aus der Ladeluke raus.
Nicht, dass du das hier wechselst mit beiden, der die Ladeluke hochgekrabbelt ist, weil er nicht
Das
mehr
war,
laufen
weil er
konnte.
nicht mehr laufen konnte, sondern es ging eben daraus, dass damals es gab keine Gangway. Ne, so. Und dann muss der große
Das kann ich mir nicht
Präsidente.
vorstellen. Das will ich überprüfen.
Guck mal, auf jeden Fall, es geht in die
Von der
Richtung.
Leyen musste hinten aussteigen, das weiß ich, weil die sich ja bei Macron ins Flugzeug geschummelt hat. Macron war zum
Stimmt,
Staatsbesuch und von
stimmt.
der Leyen wollte mit, wollte unbedingt mit und die musste dann, also Macron kam
Hinten,
vorne
ja.
raus mit dem roten Teppich und sie musste hinten durch die Hintertür, weil sie war eigentlich gar nicht
Und
eingeladen.
musste dann durch die Passagierschleuse auch wieder heimfliegen. Gell? Da gab es nichts VIP. Aber egal, worauf ich hinaus will, ist, der Letzte, der so den ganz großen Bahnhof bekommen hat in China, das war wie heißt er denn? Der Little Dictator hat er ihn genannt. Der Kim Jong-un. Ne? Kim
Ja.
Jong-il oder Kim Jong-un? Ich komme mit den Ils und
Un.
Ung. Un, ja. Ich komme mit Vater und Großvater immer durcheinander. Der
Nee. Also
nordkoreanische
jetzt
Chef.
hier. Obama ist, ich guck's mir gerade an. Das verwechselst du. Obama ist vorne raus. Die Bilder sind alle da.
Auf der großen
Große
Treppe,
Treppe.
auf der
Ja,
großen
große
Treppe.
Treppe, rote Teppich, ganz, also du verwechselst irgendwas.
Okay.
Obama ist vorne raus. Ja.
Da gab es eine Treppe.
Ja. Also
Okay,
das.
okay, okay.
Das kannst du mit dem Steinmacher und einer von der Leyen machen und nicht mit dem US-Präsidenten. Der fliegt ja wieder nach Hause.
Mit dem Stein machen.
Steinmeier,
Okay, ja,
der
gut.
da von der Tür gewunken hat, als er in Arabien stand und die sagten, oh, der Typ, der sie empfangen soll, erstickt im Stau, der kommt eine halbe Stunde später.
Aber jetzt pass auf, ich wollte einfach ein größeres Bild machen, aber du machst es ja immer wieder kaputt. Wenn da nur der zweite Bürgermeister von Chongqing steht, wie bei der Baerbock, ist das ein Zeichen. Es gab jetzt,
Scholz.
ja, es gab nicht den Chef, also Xi Jinping hat ihn nicht persönlich abgeholt am Flugzeug. Ist das dann ein Zeichen, dass man sagt, okay, ihr könnt jetzt mal kommen, wir sitzen an dem gleichen
Nee,
Tisch, aber
nee.
wir sind jetzt noch nicht so ganz grün miteinander?
Nee, da kam schon eine sehr hohe Persönlichkeit. Und beim Staatsbesuch ist es ja auch nicht die Regel, dass der Staatschef den anderen am Flugplatz empfängt. Da schickt der wichtige Stellvertreter. Das ist eher selten. Also ich meine, der Obama würde den Putin ja auch nicht am Flugplatz abholen, wenn er nach Washington kommt. Das war jetzt in Alaska mal, weil sie sich auf einem, ne, Militärstützpunkt getroffen haben, Flugzeuge ineinander gestanden haben, sich auf dem Flugplatz getroffen. Aber normalerweise kommt ein sehr hochgestellter, und ich glaube, das war auch ein sehr hochgestellter Chinese, der Trump da abgeholt hat,
War nicht der
dass sich dann der.
Bürgermeister, ja, es war nicht der
Nee,
Bürgermeister.
das war schon, ich hab's gelesen, müsst es rausholen. Das war schon irgendwer aus ho hoher Parteiführung. Also das war ein Prominenz. Das war nicht wie bei Scholz der stellvertretende Bürgermeister. Also von daher, da sehe ich jetzt keine Signale, dass die Chinesen da irgendwas Böses gemacht hätten. Das ist ein Staatsbesuch, weil ich das weiß, also ein offizieller Staatsbesuch mit all dem Brimborium, das dazugehört, mit dem Prozedur und Protokoll. Trump wurde ordnungsgemäß empfangen. Die Person war ordentlich, dass der Xi nicht an der Treppe steht. Ich meine, wenn der Xi nach Moskau fliegt, steht Putin auch nicht an der Treppe. Und wenn Putin nach Moskau fliegt, steht er auch nicht an der Treppe. Also das ist so, ne? Ein Herr Kim Jong-un steht an der Treppe, wenn Putin kommt.
Beim Weg vom Flughafen in die Stadt gab es noch eine kleine Außergewöhnlichkeit, weil Trump irgendwas gesehen hatte und zu seinem Fahrer gesagt hat, halt mal an, das will ich mal sehen. Und die gesamte Motorkarawane, die gesamte Sicherheitskarawane musste wegen Trump anhalten, weil er irgendwas gesehen hatte. Das kommt bestimmt noch, was da war. Also er ist da immer noch der Chef, ne? Also ich will das und jetzt mache ich es auch. Ja, so.
Ja gut, habe ich nicht mitgekriegt, kann so sein, aber eigentlich geht sowas aus Secret Service Gründen gar nicht. Die würden sowas, aber gut, ich habe es nicht gehört, wahrscheinlich stimmt sogar. Aber eigentlich hat der Secret Service bei sowas Mitspracherecht und Sicherheit geht vor.
Wenn Papa sagt, ich will, dann. Egal, es gibt noch nichts Wirkliches zu sagen.
Nee.
Alles Weitere kommt dann eben in den nächsten Tagen, wenn wir dann die ganzen, wie nennt sich das dann, was da veröffentlicht wird?
Da gibt es irgendwann eine Abschlusserklärung oder sowas.
Und dann sehen wir, inwieweit da jetzt ein neues
Ja,
Kapitel
und dann sehen wir
aufgemacht
auch,
wird.
was, wir sehen dann ja auch irgendwann, was da so an möglichen Verträgen abgeschlossen wurde zwischen den ganzen, warum die ganzen Konzernchefs dabei waren.
Weil das, was Xi Jinping in seinem Eingangsstatement da an dem großen Tisch gesagt hat, das war schon etwas, was von der Rhetorik anders klingt, so nach dem Motto, wir sollten eher voneinander profitieren, anstatt uns gegenseitig bekämpfen. Also so nach dem Motto, ey, ich reiche dir die Hand, lass uns zusammenarbeiten und uns nicht jetzt gegenseitig kaputt machen. Weil
Ja
das
gut, ist, aber
Establishment in den
das ist.
USA, warte ganz kurz, das Establishment in den USA sieht ja Russland als China als den Endgegner und der Ukraine-Krieg dient ja nur dazu, Russland sozusagen als Unterstützer von China letztendlich aus der Gleichung rauszunehmen. China ist der Endgegner vom
Ja
Deep
gut, das
State.
ändert ja, das ist ja das, was ich immer wieder versuche, dir zu erklären, wie unterschiedlich eben die westliche Denke ist, die solches US-Denke viel besser versteht und sich dann wundert, dass die Chinesen geduldig sagen, wir sollten nett zueinander sein. Andere Länder, andere Sitten. Es war eine völlig normale Erklärung von Xi Jinping, der sagt immer, betont immer mögliche Zusammenarbeiten. Du hörst von den Chinesen keine aggressiven Worte. Geht auch kulturell gar nicht. Das können die nicht. In China ist es ganz wichtig, das Gesicht nicht zu verlieren, den anderen das Gesicht wahren zu lassen. Und böse öffentliche Worte vor der Presse, das wäre ein Gesichtsverlust für den anderen. Das ist in China kulturell gar nicht drin.
Also John Bolton wäre jetzt der Falsche an dieser Konferenz da, oder?
Ja, also das ist, wie gesagt, das ist einfach, das ist chinesisch in China gar nicht denkbar. Also es war ein Riesending, als da gibt es doch diesen, wie hieß der Typ dort, Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, Ischinger, nee, nicht
Wischinger.
Ischinger, nach Ischinger, wer war das? Der
Ich
ehemalige
habe das
Merkel-Heini.
Bild vor Augen,
Der
aber
jetzt, der, der so, der hat, da war irgendwer doch zwischendurch jetzt gerade, wer war das denn noch?
ich sehe ihn vor mir, aber ich habe den Namen nicht mehr.
Egal, der war ja Merkels Außenpolitikberater, war dann deutscher UNO-Botschafter und hat sich da so beschissen benommen, dass der chinesische, also als er gegangen ist zu seinem Abschiedsauftritt im UNO-Sicherheitsrat, hat der Chinese gesagt, jetzt wird sie niemand vermissen. Das war also für chinesische Verhältnisse wirklich, also als wenn hier jemand einen 5 Minuten Schweif von 5 Schimpfwörtern ablässt. So, das,
Wie
also, aber
heißt denn
das ist das
der?
Höchste der Gefühle, was man von Chinesen offiziell hören kann.
Ich habe ihn nicht. Egal.
Irgendwas mit
Heusgen,
Heuke.
Heusgen?
Heusgen, ha, genau.
Heusgen, gell?
Heuske.
Ja,
Das ist auch eine Pfeife gewesen, immer noch mal.
Ja, aber die Leute, die haben halt ihre Qualifikationen, ne?
Ja, so. Gut, sei es drum. Also jedenfalls müssen wir mal abwarten, was dabei rauskommt. Aber wie gesagt, dass der Chinese immer sagt, Zusammenarbeit und das ist das normale. Es ist ja nicht China, das gegenüber den USA aggressiv ist. Das darfst du ja nicht vergessen. Es ist ja nicht China, das das als erstes Sanktionen verhängt oder so.
Das sind immer die Amis.
Ja. So, das ist ja, bei den Russen ist die Rhetorik ja auch ähnlich. Wir sind bereit zu reden. Ihr wollt ja nicht. Die Russen sind bereit zu reden. Wer will nicht die EU? Die EU hat ja nicht mal jemanden, der verhandeln könnte. Sie ist jetzt im Überlegen, ob sie sich mal einen sucht. Die Russen sagen immer, bereit zu reden, muss wohl ja keiner kommen.
Wir reden auf jeden Fall über Trump und das Ergebnis von dem China-Gipfel bei der nächsten Sendung. Wir
Ja.
sind heute durch, Thomas.
Ja.
Heute mal etwas kürzer, nur Stunde 20 fast.
Geht doch.
Geht doch,
Geht doch.
ja. Also, wir sehen uns nächste Woche wieder. Irgendwelche Pläne für dich? Irgendwas Besonderes in der nächsten Woche?
Das wollte ich nach der Aufzeichnung mit dir besprechen, weil ich bin nächste Woche wieder in Moskau, habe einige Dreharbeiten. Also Donnerstag wird ein anstrengender Tag für mich.
Ich meine jetzt nicht internes, wann wir was zu uns treffen, sondern ob
Nee,
es
also
irgendwas gibt, was für dich relevant ist die nächsten Tage.
ich habe noch immer ein paar private Sachen zu erledigen, die mich Zeit kosten. Das sind ein paar, das ist jetzt mal fällig, ich muss ein paar Sachen gerade biegen, das sind ein paar Behördengänge hier mal ein bisschen irgendwas reparieren da. Also so ein paar Sachen, die sie angestaut haben, deshalb ist im Augenblick so wenig, weil ich irgendwie jeden Tag noch was anderes habe und kaum zum Schreiben komme. Das wird sich jetzt nächste Woche noch ein bisschen fortsetzen, dann kommt noch die Fahrt nach Moskau. Aber gut, sonst, nee, das ist alles irgendwie Routine, nur ich komme nicht so viel zum Schreiben, wie ich will, aber das wird sich wieder ändern.
Sehr gut. Also, in diesem Sinne, wir sehen uns nächste Woche und dann sage ich danke fürs Zuschauen. Thomas sagt das letzte Wort.
Tschüss.